Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
Es gibt so Situationen, in denen haben wir vielleicht das Gefühl, dass wir keine Luft mehr haben oder keinen Raum, keine Möglichkeiten mehr. Dann kommen die Wände immer näher und irgendwie gibt es keine Idee, was wir jetzt tun können, wie wir das verändern können, welchen Gestaltungsspielraum wir haben. Und dann ist der Kopf voll von, ja, das geht nicht, das kann ich nicht machen, dafür habe ich keine Energie, keine Zeit, kein was auch immer. Und diese großen Pläne, die Träume, die Wünsche vielleicht auch, die wir mal hatten, die haben alle gar keinen Platz mehr, also auch keinen Raum. Und diesen Raum zu finden und wiederzufinden, das versuche ich heute hier. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich habe Angelika Bungert-Stüttgen bei mir. Sie ist nämlich die Freiraumfrau und sie macht eben genau das. Sie coacht Menschen in Veränderungsprozessen. Sie ermöglicht die Sicht auf Freiraum. Das hier ist die 65. Folge vom Verbindungsschaffen-Podcast. Hallo, liebe Angelika, schön, dass du heute hier bei mir bist im Studio.
Hallo, liebe Anna, ich freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Ich mich auch. Wir haben das schon so lange vor und irgendwie kam immer was dazwischen und wir haben keinen Raum und keine Zeit gefunden. Deswegen umso schöner, dass wir das jetzt hier machen. Ja, ich gehe ja immer so ein bisschen gucken auf die Suche, woher kennen wir uns? Und ich bin wieder mal auf Maren gestoßen, weil ich glaube schon, dass wir uns über den Magnetproduktclub kennengelernt haben. Und das ist aber relativ schnell dann auch in eine vertiefendere Richtung gegangen. Wir haben uns mal auf einen virtuellen Kaffee getroffen, wir haben uns über das Schreiben getroffen, wir haben uns in der Blocknacht getroffen, wir haben auch 28 Tage zusammen verbracht. Und waren immer so auch los im Austausch. Hier mal eine E-Mail, da mal eine Karte. Und ich mag das auch einfach, diese Verbindung, die vielleicht nicht ständig ist, aber ich weiß, irgendwie bist du doch immer da. Und ja, es sind jetzt bestimmt 6 Jahre, die wir uns kennen. Und ich würde sagen, am tiefsten vielleicht oder für mich am stärksten ist die Verbindung auch im Schreiben, weil du eben bloggst und weil wir da ja auch schon zusammen gearbeitet haben. Also du bist die Freiraumfrau, du bist Bloggerin, du bist Autorin, du bist Künstlerin. Und wie das jetzt alles zusammenhängt, da gucken wir jetzt einfach mal, wo wir landen. Also ich bin super gespannt heute auf das Gespräch mit dir und auch, welche Freiräume wir finden. Genau, du bist Mentorin, du bist Künstlerin, habe ich schon gesagt. Aber früher vielleicht kannst du mal auf die Suche gehen, früher, als du noch gar nicht dieses Thema hattest mit dem Freiraum, als du dich da noch gar nicht so mit beschäftigt hast, kannst du dich an einen Moment erinnern, an dem du besonders gemerkt hast, dass dir Freiraum fehlt, also wo die Wände richtig näher gekommen sind, wo kein Raum da war?
Ich habe jetzt gerade gedacht, als du die Auflistung gemacht hast, dass das Elementare und was drunter liegt, fehlte noch. Denn
die Architektin.
Innenarchitektin tatsächlich. Mhm. Und ich habe mich also immer mit Räumen beschäftigt. Das ist sozusagen meine Herkunft. Und deswegen sind Räume, und für mich sind Räume nicht irgendwie schick machen, sondern für mich sind Räume die Frage, wie passt der Mensch in den Raum? Und ich sag mal so ein Beispiel. Ich bin sehr groß. Ich brauche eine andere Küchenhöhe als jetzt jemand, die sehr klein ist.
Oder als ich.
Sag ich jetzt mal so, ja. und da sind wir bei Individualität und da sind wir bei genau hinschauen, sage ich jetzt mal. Und die Frage war, wo fing das alles an? Ich habe Also die Innenarchitektin in mir hatte irgendwann Familie gegründet und dann war der Moment, wo ich mein zweites Kind geboren hatte und das war 1998 und da gab es 6 Wochen später bei meinem Mann die Diagnose eines seltenen Krebses und da rückten die Wände, von denen wir gerade sprachen, doch sehr, sehr eng an mich heran. Und ein paar Jahre später wurde ich habe zwei Kinder, meine Tochter ist die ältere, die hatte dann irgendwann die Diagnose einer Lernbehinderung, einer schweren. So, und dann rückten die Wände wieder an mich ran. Und dann habe ich mich aber immer wieder gefragt, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Also wie finde ich auch eigene Freiräume da drin? Das war dann der Moment, wo ich mich auch zum großformatigen Malen entschieden habe, wo ich angefangen habe, mich mit Kunst nochmal auf neue Weise zu beschäftigen. Und in diesem ganzen Prozess war dann irgendwann, also habe ich gemerkt, so, da fehlt noch was. Und dann kam eben vor 15 Jahren, das ist schon 15 Jahre her, das heißt, zu dem Zeitpunkt war meine Tochter mitten in der Pubertät, was wirklich die anstrengendste Zeit ever war. Und da kam dieses Gefühl, ich muss gucken, dass das unter ein Dach kommt, weil ich fühlte mich so zerfleddert mit diesen vielen Themen. Und dann kam eben Maren ins Boot, von der wir am Anfang schon sprachen, die meine Markenhebamme ist. Und ich habe das Wort oder ich habe diesen Prozess sehr im Außen gesucht. Und sie hat dann irgendwann mich auf den Punkt gebracht und gesagt, du bist die Freiraumfrau. Und damit war klar, es geht von mir aus. Und das ist der Auslöser für einen sehr langen Entwicklungsprozess, wo ich immer wieder von mir aus gefragt habe, wie kann ich den Freiraum vorleben? Vielleicht ist das der richtige Ansatz, damit andere sehen, ach guck mal, die macht das auch. Weil du kannst nicht Freiraumfrau sein und selber in den Engstellen stecken. Ja. Und um den Bogen kurz zu spannen zu heute, damit das Thema auch gleich gesagt ist, zu dieser Konsequenz auf diesem langen Weg, 15 Jahre, ich habe jetzt im Dezember Markengeburtstag, gehörte eben auch irgendwann festzustellen, dass der Lebensweg, den ich beschreiten möchte und der, den mein Mann beschreiten möchte, auseinanderdriftet. Und so haben wir uns in diesem Jahr nach 38 Jahren Zusammensein zur Trennung entschieden. Und da sind wir auch bei einer Kernfrage von Freiraum oder einer Kernthematik Konsequenz.
Konsequenz und ja auch dann ja wieder, also jetzt nicht nur die Räume, die offensichtlichen Räume, die sich da trennen, sondern auch ganz viele Verknüpfungen zwischen den Personen, die sich ja trennen und die dann wieder auch vielleicht neue Räume öffnen. Das ist übrigens was, wo ich auch definitiv noch drauf kommen möchte später, also auf diesen Raum, den wir gewinnen oder verlieren, wenn wir im Grunde Systeme eingehen. Das ist ja nicht nur Partnerschaft, sondern es sind auch Kinder zum Beispiel. Auch interessant, wie da die Räume eben sich verändern. Ich würde gerne nochmal zurück. Also wir haben jetzt schon einen riesengroßen Zeitraum und du hast von einigen Situationen erzählt. Würdest du sagen, in deiner Kindheit hattest du sehr viel Freiraum? Also mit den Begrifflichkeiten, die du heute hast, ja, aber vielleicht auch vom Gefühl her?
Nein, ich bin in den 60er Jahren geboren und dieses Jahr 60 geworden. Das war eine ganz behütete Kindheit, im ordentlichen Sinne, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig hatte das ein Format, wie das zu sein hatte. Das musste gut nach außen ausschauen. Das war aber nicht nur bei mir so, das war bei allen anderen auch so. Wir waren da alle ähnlich aufgestellt, ich meine, sag mal, in meiner Grundschulklasse. Und von daher kenne ich dieses Gefühl, dass ich mit der Art und Weise, wie ich vielleicht getickt hätte oder wie ich mich entwickelt hätte, wenn man mir diesen Freiraum gelassen hätte zu sagen, naja, du wirst schon wissen, was der richtige Weg für dich ist. Wir geben so ein bisschen Leitplanken, sage ich jetzt mal, oder ich habe es irgendwie in der Erziehung meiner Kinder immer so ein bisschen als Hasendraht beschrieben, ne, so also ein Ranggerüst. Aber das war eben kein Ranggerüst, sondern das war ein ganz klares, so hat das zu sein. Und da habe ich mich viel mit beschäftigt und ich verstehe auch die Gründe. Also ich bin da auch ganz in Frieden mittlerweile mit. Aber natürlich ist dieses Urvertrauen, sage ich jetzt mal, dass ich weiß, was für mich richtig ist und mich da zu spüren, gerade in meiner Generation und insbesondere bei den Frauen, unterbunden worden, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Ja, Ich glaube auch, dass wir da natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Also ich bin ja 86 geboren und meine Eltern, also ich habe das Gefühl, ich hatte doch sehr viel Freiraum. Ich habe zwei ältere Brüder, die schon gekämpft hatten für mich. Das heißt, auch da war irgendwie so eine Entspannung drin. Ja, wird schon irgendwie laufen, passt schon. Also eher wenig enge Begleitung bei mir jetzt, was ich machen durfte. Und ich hatte auch sehr viele Möglichkeiten, konnte sehr viel mitentscheiden auch. Vielleicht dann aber der Bruch oder die Erkenntnis, als ich dann nämlich sowas wie erwachsen war und auf einmal diese vielen Pflichten, also ja, Schule ist auch irgendwie eine Pflicht, aber da war klar, das machst du und dann ist irgendwann fertig und dann bist du selbst verantwortlich für den ganzen Driss. Und über die Verantwortung und über die Pflicht, da würde ich gerne kurz mit dir sprechen, weil ich habe heute Morgen noch eine kleine Umfrage gemacht auf Mastodon und habe gefragt, was assoziiert ihr mit Freiraum? Und es sind ganz, ganz viele tolle Antworten gekommen. Ein paar werden wir heute besprechen. Und viele haben halt gesagt, es ist sozusagen das Fehlen von Pflicht und Verantwortung. Also viel in diesem Kontext, ne? Also wenn ich etwas tun muss, dann schon mal nicht. Oh nein, ich kann nicht heute im Bett liegen bleiben, weil die Pflicht ruft. Ich kann nicht das tun, ich kann mich nicht entfalten, weil da Pflicht ist und weil da Verantwortung ist. Wie würdest du mit diesem, ja, also in diesem Kontext sagen, wo ist der Freiraum?
Naja, gibt es viele Sichtweisen drauf. Die heutige Angelika würde sagen, es geht darum, in Balance zu sein mit diesen Pflichten und mit den Möglichkeiten. Während in meinen jungen Jahren ich diese Wahl nicht hatte. Jetzt habe ich ja die Wahl. Ich habe ja auch die Wahl gehabt und auch dann irgendwann genutzt zu sagen, ich korrigiere meinen beruflichen Kurs zum Beispiel. Ich glaube, der Freiraum ist nicht ausschließlich Pflicht, also nicht Pflicht haben so, sondern es ist eher dieses, es geht auch, wenn ich gerade Bedingungen habe, die mich beeinträchtigen, weil, das ist eine Lebenserkenntnis, es wird immer irgendwas geben, ja, das hört ja nicht auf, ich habe lange auch gedacht, wenn ich dann das und das und das gemacht habe und dann ist es richtig Freiraum und dann, ne, kommt wieder irgendein Thema daher, dann hat irgendein Kind was oder dann kommt jetzt dieses Beziehungsthema, was ich dieses Jahr hatte. Oder dann, ich habe noch meine beiden alten Eltern leben noch. Also, weißt du, du hörst eigentlich, es ist nie dieser Moment, wo dann zack, bumm, und jetzt ist Feierabend und jetzt bin ich Backpacken am Ende der Welt. So ist Freiraum für mich noch nie gewesen. Sondern es geht immer darum, ja, ich glaube, das richtige Wort ist Inklusion. Sozusagen die Bedingungen, die Rahmenbedingungen mit dem Herzensthema, mit diesem Wunsch nach Freiraum in einen Klang zu bringen. Und im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, genau. Ich habe jetzt andere Möglichkeiten mit 60 und die Kinder sind aus dem Haus und ich bin, ne, sie sind groß, ich bin groß, als du das jetzt hast. So, also deswegen ist auch dieses Freiraum ist für jeden super individuell. Es gibt nicht den Freiraum, sondern es ist immer eine ganz besondere gebaute, nicht gebaut ist falsch, aber so ein ganz subjektiv persönliches, forme hier gerade so einen Kreis, also so ein ganz persönliches Ding ist das. Ja, also so ein, wie ist es für mich? Und dann könntest du sagen, das verstehe ich nicht, das ist für mich kein Freiraum. So. Aber es ist eher so, vielleicht ist es noch besser formuliert, es ist etwas, was so in deinem Herzen glitzert, wo du merkst, ja, das ist jetzt richtig. Und jetzt in dem Moment ist es richtig und gleichzeitig finden ganz schwierige Dinge statt. Aber jetzt in diesem Moment, ich erinnere mich an eine Szene, wo ich mit einem Stand-up-Board über den See gepaddelt bin und gleichzeitig aber wusste, meinem Vater geht es total schlecht und hier wird es jetzt gleich wieder ganz viele WhatsApp-Nachrichten geben, um die ich mich kümmern muss. Aber ich bin eine Stunde über so einen spiegelglatten See gepaddelt und habe diesen Freiraum gespürt, pur. Und als ich wiederkam, war mein Handy, 20 Nachrichten und ich musste mich kümmern. Das ist für mich diese Balance, mit der ich meine, abgesehen davon, dass ein Subboard genau diese Energie wiedergibt, ne? Weil wenn du zu wackelig bist, fällst du halt ins Wasser.
Mhm. Genau. Aber das ist mega spannend, weil sowas Ähnliches hatte ich auch in den Antworten auf Mastodon bei meiner kleinen Umfrage. Da ging es nämlich darum, einen Rückzugsort zu schaffen. Also ich glaube, auch da ist nicht so richtig ein Ort gemeint, wobei das natürlich auch wichtig ist, also wirklich ein Zimmer vielleicht zu haben oder einen Raum mit genügend großen oder Abstand zu den Wänden. Aber ich glaube, da war auch ein innerer Raum gemeint und sie schrieb, mein Freiraum ist, wenn ich mit dem Fotoapparat rausgehe, auch wenn Pflichten anstehen. Und wenn ich dann in dieser Motivwelt versinke, also wenn ich quasi mir selber eine andere Betrachtung der Welt schaffe und dadurch eben diesen Freiraum spüre. Und das ist natürlich ein total spannender Punkt, weil ich habe auch die gehabt, die gesagt haben, ich brauche einen Raum für mich. Also jetzt wirklich einen physischen Raum, um zum Beispiel mich zurückziehen zu können vor Mitbewohnern, vor Kindern, vor was weiß ich wem. Das ist natürlich auch so ein riesengroßes Feld, aber würdest du sagen, dieser physische Raum, wie wichtig ist der für unseren Freiraum?
Also, wenn ich jetzt in meine eigene Biografie gucke, ich hatte diesen eigenen Raum eben auch in so einer Familienkonstruktion nicht am Anfang, bis ich dann irgendwann ein Atelier hatte. Ich glaube, dass der eigene Raum gerade in meiner Generation ungewöhnlich ist und wichtig wäre, weil ich dann da anfangen kann. Also es ist halt leichter, in einen Raum zu gehen und die Tür zuzumachen, um den Anfang in meinen Freiraum zu bekommen, um dann später, und das ist dann die Kür schon dieser Frau aus der Umfrage, die dann sagt, und dann gehe ich trotz Chaos mit meiner Kamera und ich habe sozusagen ein Format gefunden, wo ich meinen Freiraum halten kann, auch wenn gerade ganz viel zu tun ist oder ganz viel Schwieriges ist. Aber das ist schon ein ganzes Stück weiter auf dem Prozess.
Glaube ich sofort.
Hätte ich einen Raum gehabt, einen ganz für mich alleine, wäre ich vielleicht in diesen schwierigen Situationen nochmal anders unterwegs gewesen. Ich hatte den ja später, da kommen wir sicher noch drauf. Aber wie gesagt, es ist ziemlich typisch in meiner Generation, dass die Kinder ein Kinderzimmer haben und eine Wohnung gibt's und ein Wohnzimmer und eine Küche und so weiter. Und die Frau hat dann keinen eigenen Raum. Ja. So, und da fangen wir schon an. Also ich muss dafür sorgen, dass ich Luft holen kann. Weil Freiraum ist ja nichts, was auf einmal so mit Schnipp hast du, sondern das ist etwas, was du dir auch, wenn du aus einem engmaschigen Konstrukt kommst, erst erarbeiten darfst. Absolut. Ja, und das ist etwas, was viele auch unterschätzen. Das ist nicht da, sondern das ist höchstens diese Sehnsucht da, dass was fehlt. Oder dass du das Gefühl hast, diese Wände kommen auf dich zu, was du eben beschrieben hast. Wenn wir das spüren, ist das noch nicht der Anfang, sondern der Anfang ist zu sagen, wie sorge ich für mich, dass ich spüren kann, was ich denn da brauche, weil ich bin ja in einem Zustand, in dem ich das nicht spüre.
Genau.
Ich spüre vielleicht den Mangel, aber nicht, ich kann den Weg nicht sehen. Also ich stehe da wirklich komplett im Nebel in so einer Situation und dann muss ich mir überlegen, wie komme ich da Schritt für Schritt raus? Und das unterschätzen die meisten, wie kompliziert das ist. Oder nicht kompliziert, das ist, du musst anfangen.
Ja, so. Und ich glaube auch da, wir haben ja diesen Raum von Möglichkeiten. Blöd, wenn wir das halt nicht sehen können. Also wenn wir nicht sehen, wo wir noch gestalten können, weil wir die ganze Zeit am Funktionieren sind oder am Rödeln sind, am Reagieren sind, dann geht das ja manchmal verloren. Dann kommt so dieses von, oh Gott, ich kann nicht mehr, das geht alles nicht, ja, ich kriege das nicht hin, wie soll ich das machen? Und dass eben wir diese, ja, die Möglichkeit gar nicht mehr sehen, diese Gestaltungsmöglichkeiten, diesen Gestaltungsraum. Und ich fürchte, dass da halt oft, ja, auch Resignation vielleicht ist und eben auch nicht die Konsequenz, die du ganz zu Beginn gesagt hast. Weil wenn wir gerade in solchen Situationen festhängen, wo wir denken, ich will hier eigentlich nicht sein, dann braucht es Mut und Konsequenz, um eben auch schon einen ersten Schritt zu machen, ne? Also auch da, ich glaube, so eine Begleitung, wie du sie anbietest, da kommen wir auch gleich noch drauf. Du redest ja nicht einfach nur über Freiraum, sondern du unterstützt ja dabei, welchen zu finden. Dass so eine Begleitung eben auch als Initialzündung total wertvoll sein kann. Was glaubst du denn, wie können wir Leute dazu bringen, Verbindung zu ihren Ideen von Freiraum ja, zu verbessern, zu gestalten, zu kreieren?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich das einzugestehen, dass es fehlt. Also diesen Schmerz zu benennen und zu sagen, egal, ich weiß noch nicht, wie es geht, ich weiß nur, dass es so, wie es gerade läuft, falsch ist. Und da sind wir ja schon an einer schwierigen Stelle, da muss ich mir dann die Frage stellen, was will ich denn? Also was brauche ich, was fühlt sich gut an? Und da kommt ja dann wieder dieses, dafür hast du jetzt keine Zeit. Da hast du jetzt 1000 Aufgaben und die Kinder haben jetzt gerade Themen und das und das und das. Also es gibt ganz viel, was uns dann immer wieder zurückzieht in diese Muster. Und an dieser Stelle diesem, ja, ich sag mal, Seelenschmerz nachzuspüren und zu sagen, ich brauche da was. Also das war mein persönlicher Anfang, tatsächlich irgendwann zu sagen, wenn ich so weitermache, kann ich nicht mehr. Und ich bin schon jemand, die sehr viel Kraft hat. Ich war an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so geht's nicht weiter. Und da musste ich mich meinem Herz stellen und sagen, also das konnte dann auch nur sagen, was es nicht wollte, aber das ist für den Anfang schon mal gut. Und dann aber nicht sagen, ja, okay, jammer, ihr kriegst jetzt eh nicht, sondern dann eben überlegen, wie könnte es denn sein? Und an dieser Stelle hatte ich das Glück, dass ich mit mir selber ganz gut schon über die Jahre in den Dialog gekommen war. Dass ich mich getraut habe zu sagen, ich gehe mal in die Suche. Ne? Und von daher kenne ich diesen Schmerz, den ich auch bei meinen Kundinnen erlebe. Ich sage jetzt bewusst Kundinnen, weil ganz, ich glaube, ich habe einen Mann dabei gehabt jetzt in all den Jahren. Und ich kenne diesen Schmerz und ich kenne auch diese Pflicht und ich kenne auch diese vielen, vielen Aufgaben. Und da eben zu sagen, und ich gehe trotzdem los, das war... Da hatte ich aber Gott sei Dank schon vorgearbeitet, weil da gab es ja die Marke schon Freiraumfrau und damit hatte ich meine persönliche, ich sage immer Messlatte. Ne? Ich sage immer, steht auch auf dem ersten Buch der Comicbiografie hinten drauf, du kannst nicht anderen Menschen beim Freiraum unterstützen. Ich wollte gerade sagen Freiraum verkaufen, aber letztlich ist das ja eine Beratung, ist ja ein Verkauf, wäre ja alles andere zu sagen. Also ein Coaching ist und du kannst aber nicht selber in der Engstelle sitzen und glauben, du bist ein Vorbild. Also das ist tatsächlich so mein Leitstern, dass ich immer gedacht habe, naja, wenn du ein Vorbild sein willst, wenn du möchtest, dass Menschen mit dir arbeiten, dann solltest du zumindest 3 bis 5 Schritte vor deinen Kunden unterwegs sein, damit die sehen, ja, die meint das ernst und die macht das auch.
Ja, also ich glaube, diese Vorbildfunktion ist gerade bei dir. Also ich fand das immer beeindruckend. Wir können da jetzt auch gerne auf deinen Bus kommen, weil das ist ja ein Traum, den ganz viele Leute haben. Ne? Also flexibel unterwegs sein und trotzdem einen Raum für sich haben. Eigentlich war ja aber die Idee oder war der Traum ein anderer. Und das hast du ja auch in deinem ersten Buch, in dem gezeichneten, wie kann ich es sagen? Es ist so eine Art Graphic Novel, oder?
Ja, ich sag immer Comic-Biografie.
Ja. Ja. Also, du hast das ja verarbeitet. Eigentlich hast du ja gesagt, ich möchte ein Haus am See. Ja. Da möchte ich hin. Das ist mein Sehnsuchtsort. Das ist der Traum. Und dann kamen die Leute, die gesagt haben, das geht nicht. Hä? Was ist das denn für ein Traum? Ja, das kriegst du eh nicht hin. Zu viel, zu teuer, zu was weiß ich was. Und du hast gar nicht die Möglichkeiten. Und was ist dann draus geworden?
Ja, also dieser Gegenwind, der war massiv. Das möchte ich auch nochmal hier für alle, die zuhören, sagen. Das ist nicht so ein easy-peasy-Weg, sondern da kommt immer irgendjemand, der es besser weiß. Und natürlich, damals habe ich noch in München gewohnt. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Haus am See im Münchner Umfeld war jetzt nicht unbedingt Teil meiner Portokasse. Aber ich habe tatsächlich ganz lange, ich glaube, ein Jahr habe ich gesucht und bei einem völlig anderen Thema, ich war zum Fasten, habe ich im Wald auf einem Parkplatz Wohnmobile gesehen. Und eine meiner Mitfasterinnen hat gesagt, sie hätte ein Wohnmobil und das könne man sich ausleihen, sowas, um einfach mal sowas auszuprobieren. Und ich, in dem Moment hatte ich so eine innere Eingebung, kennt ihr das, wenn man so das Gefühl hat, so, das geht so durch den Kopf rein bis in, ich habe jetzt Schauer, wenn ich das erzähle. Es war wirklich so, ich sagte, ach, so könnte das auch gehen, ja. Und tatsächlich war dann, nachdem sie mir das erzählt hat, ist noch ein bisschen länger gewesen, die ganze Geschichte, stand dann auch genau so ein Auto, wie ich mir dann später gekauft habe, bei einem unserer Spaziergänge auf dem Parkplatz. Und ich habe auf einmal gewusst, mein Haus am See hat Räder. Mhm. Und das war und ist die beste, sage ich immer, monetäre Entscheidung meines Lebens gewesen. Ich habe das dann ausprobiert, ich habe das getestet in einem sehr kalten Januar 2014 bereits und dann habe ich mir das gekauft und das habe ich jetzt seit 11 Jahren und habe jetzt die 1325. Nacht darin verbracht. Und um jetzt zum Anfang nochmal zu kommen, weil das ist auch eine schöne Geschichte, die uns beide verbindet.
Ja, die 700. Oder?
Das auch, aber die
das war das Jubiläum, zu der du geschrieben hast.
Genau, das die allererste Nacht war, da habe ich mir, und diesen Satz hast du mit mir nochmal rausgefiltert, da habe ich mir vor Angst in die Kutte gekackt. Und es steht jetzt in beiden Büchern drin, das muss ich auch so klar formulieren, weil es war so. Ich habe wirklich gedacht, ich habe einen an der Klatsche. Wie komme ich auf die Idee, mir so ein Auto zu kaufen? Und dann stand ich eben immer wieder nach so Nächten, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Stand ich dann eben an einem schönen See oder so. Es war immer im Plus. Diese Entscheidung war immer im Plus. Und wenn dann Leute heute sagen, boah, so viele Nächte und 11 Jahre habe ich das Auto jetzt schon, dann muss ich immer sagen, ja Leute, aber ich habe mit der allerersten Nacht angefangen. Also du kannst halt in diesem Freiraumprozess, egal was es jetzt für ein Thema hat bei dir, wenn du hier zuhörst, du kannst eben nicht bei 1300 Nächten einsteigen, sondern du musst die erste Nacht, du musst schon die Entscheidung treffen. Kaufe ich mir so ein Auto und will ich das überhaupt und kann ich das fahren? Ach, das waren 1000 Themen, die dahinter stecken. Es war auch nicht immer tiefenentspannt. Ist es bis heute nicht, aber es ist natürlich deutlich besser geworden. Und es ist tatsächlich meine Antwort auf dieses Haus gewesen. Es ist, stellt euch jetzt vor, ich habe wie so ein Schneckenhaus an meinem Körper. So ist das für mich. Das ist mein Bett, mein Kaffee, mein Kakao, mein Kühlschrank. So, also es ist ein mitrollender Raum, der mir meine Sicherheit gibt. Letztlich ein Raum, den ich damals auch gesucht habe. Und das ist das, was ich mir für Menschen wünsche. Und nein, ich will nicht, dass alle Menschen Wohnmobile fahren. Ich will nur, dass sie diese Energie spüren, dass sie wissen, oh ja, ich weiß, ich kenne einen Raum, in den kann ich mich zurückziehen, wenn ich den Kontakt zu mir selber wieder haben möchte. Das ist eigentlich das Thema dahinter. Und dass das für manche nicht nachvollziehbar ist, okay, das habe ich ja auf meinen Reisen auch erfahren. Aber und je mehr ich davon gemacht habe, umso tiefer bin ich zu mir selber getaucht. Das war ja der Anfang und dann kam das und dann kam das und irgendwann habe ich mich getraut, auch mal am Straßenrand zu stehen und dann bin ich immer länger unterwegs gewesen. Auch das musste ich ja im Rahmen meiner Familienkonstrukte da üben, weil so gerade mit meiner besonderen Tochter war das nicht ganz einfach, länger weg zu sein. Und das habe ich immer weiter ausgedehnt, also von einer Nacht weg zu ganz lange weg. Das war ein Prozess über viele, viele Jahre.
Ja,
das mag ich auch mitgeben, dass wir das einfach, wenn wir nicht beginnen, werden wir das nicht bekommen.
Ja,
aber es ist absolut kein Schnapp und du bist mittendrin und das ist geiler Chaka und danach ist die Welt in Ordnung, sondern das ist ein, ich glaube, es ist auch ein lebenslanger Prozess.
Ja, und natürlich geht es nicht immer um diesen einen Freiraum, also wo du jetzt sagst, das ist ne, deine Idee von Freiraum gewesen, aber ja auch nur eine. Ich vermute schon, dass du auch viele verschiedene Ideen dazu hast. Und es kann ja aber auch ne, jemand, der sagt, ja, also ich muss da nicht mit dem Bus an die Ostsee fahren, aber sich das klar zu machen und eben zu gucken, wie kann ich das irgendwie realisieren, wo du jetzt eben sagtest, ich habe das ausgedehnt, habe ich mich sofort erinnert. Ich bin ja alleinerziehend von Anfang an. Also sei mal alleinerziehend mit einem Schreibaby. Also das ist ja dieser Begriff, den wir nicht mögen, aber mit so einem High-Need-Baby, das eigentlich immer unzufrieden ist, so ständig. Und ich war alleine und dann nach 24/7. Ich habe, glaube ich, nach diesem Mutterschutz, den ich ja machen musste, der erste Nachmittag, den ich wieder im Restaurant kellnern durfte, für 4 Stunden, das war für mich schon so ein, oh Gott, ist das gut hier gerade, auch wenn alles wehgetan hat, ich überhaupt nicht mehr drin war. Ich wusste, es ist gleich auch schon wieder vorbei und irgendwann wollte ich auch zurück, weil ich noch gestillt habe. Aber das war so eine kleine Pause für mich und auch die, ich habe die dann immer weiter ausgeweitet. Irgendwann hatte ich den Kita-Platz und dann 1 Stunde in der Uni sitzen und irgendwas tun und dann 2 Stunden. Und es war für mich dieser Freiraum, den ich mir zurückerkämpft habe, obwohl ich immer mein eigenes Zimmer hatte. Aber das ist einfach eine andere Art von, ja, Pflicht, die man dann hat. Und ich habe eben immer versucht zu gucken, dass ich nicht untergehe in dieser ganzen Nummer. Und diese kleinen Freiräume, diese kleinen, so jetzt brauche ich gerade mal nicht darüber nachzudenken, was dieses Kind gerade will oder nicht will oder warum er gerade unzufrieden ist. Egal, das können andere jetzt machen. Also genau, anfangen. Und dann gucken, was passiert und auch immer wieder nachjustieren, glaube ich. Jetzt ist ja so ein Freiraumbus keine Wohnung. Also weniger Platz. Man hat weniger Platz. Die Räume sind enger. Und vor allem hat man weniger Kram. Was würdest du sagen, Freiraum und Minimalismus, gibt es da eine Verbindung zwischen diesen Themen? Ich habe mich ganz das nur gefragt, weil Minimalismus halt so ein Riesending ist irgendwie heute.
Naja, das macht Sinn zu unterscheiden zwischen Hype und eigenem Leben. Mhm. Und ja, je weniger Zeug du hast, desto weniger musst du kümmern. Im ersten Buch steht auch weniger Zeug, mehr Zeit. Mhm. Da kommt natürlich schon die Innenarchitektin in mir durch, die dann auch, also ich sag mal, banal gesprochen, du kannst immer nur aus einer Tasse trinken. Na, ich muss jetzt nicht 50 Becher in meinem Auto mit mir rumfahren. Wenn ich dann eine Tasse habe, die ich spüle, sowieso spülen muss, damit sie wieder in den Schrank kommt und nicht durch die Gegend klappert. Also ne, ich habe natürlich mehr als eine Tasse dabei, aber ich sag mal so als Beispiel. Wir haben, glaube ich, viel Zeug und geben auch viel Zeit aus und Kraft in Dingen, die wir dann pflegen müssen. Oder um ein banales anderes Beispiel zu bringen, ich kann nicht gut mit Pflanzen. Pflanzen und ich, also ich habe einfach einen braunen Daumen, sage ich jetzt mal. Und wenn du dir Pflanzen zulegst, dann musst du die pflegen. Und wenn du die anguckst und denkst, ich habe aber keine Lust, hier die Blätter vom Staub zu befreien, dann ist die grundlegende Frage, warum habe ich Pflanzen? So, und die darfst du dann beantworten. Okay, dann bist du, in dem Fall gab es jetzt einen Menschen damals an meiner Seite, der wollte die Pflanze unbedingt. Aber dann musst du sagen, ja, dann kümmer du dich darum. Das sind solche Konsequenzen, ne? Oder noch ein Beispiel, weil man mich immer fragt, trägst du eigentlich immer Türkis? Ja, weil ich habe dann alles in einer Farbe und dann brauche ich auch nicht 20 verschiedene Waschmaschinen, Typen, Trennungs, tralala machen, sondern ich schmeiße halt alles türkis in eine Maschine und dann ist es erledigt. Das macht das Reisen einfach, weil du dann, wenn du unterwegs mal waschen musst, nicht anfängst in rosa, gelb, weiß ich nicht, in 1000 Häufchen zu teilen. Das geht einfach dann nicht. Und so, auch da bin ich immer tiefer zu mir eingetaucht und habe gedacht, na, was ist mir denn wichtig? Also was brauche ich, damit ich da gut unterwegs sein kann? Und das ist auch ein Prozess.
Also je weniger wir haben, umso weniger Entscheidungen müssen wir auch treffen. Das ist ja auch die Idee hinter diesen Leuten, die sagen, deine Garderobe oder deine Klamotten, ich weiß gar nicht, wie ist da die Zahl, 20 Stücke oder so etwas und dann ist Maximum und dann kannst du immer gucken, wie du das kombinieren kannst. Ich habe eben gedacht, das passt auch ganz schön zu einer der Antworten, die ich heute Morgen bekommen habe. Da hat jemand geschrieben, Freiraum ist Selbstbestimmung. Und die kann aber ganz viel gestaltig daherkommen. Also das ist natürlich jetzt auch so erstmal muss man drüber nachdenken, was bedeutet das jetzt, wie kann ich das konkret umsetzen, so greifbar zu machen. Aber ich glaube, dass wenn wir uns fühlen, als können wir selber bestimmen und sind eben nicht machtlos und hilflos und eingeschränkt und so weiter, dann ist das durchaus eine gute Basis, um eben auch zu gucken, was will ich jetzt eigentlich?
Ja, Gestaltungsspielraum. also wie gesagt, das Problem am Freiraumthema ist, dass es so, also es ist einfach groß. Es ist einfach groß und wir dürfen das für uns runterbrechen auf kleine machbare Schritte. Und es ist halt tatsächlich ein gutes Gefühl dann irgendwann rückblickend, mitten im Prozess ist es das noch nicht, zu sagen, ach, das hat sich, es fühlt sich jetzt gut an, dass meine Kleidung reduziert ist und ich mich trotzdem wohlfühle. Wenn das jemand anders handhaben will, alles gut. Ich habe nur für mich gemerkt, dass es mir mein Leben erleichtert. Oder ich sage noch ein anderes Beispiel, wenn du 27 Pflegeprodukte mit auf Reisen hast, dann bist du irgendwann in Norwegen und denkst so, ja, aber hier gibt's das nicht. Also entweder muss ich das dann mitfahren mit so einer großen, das habe ich tatsächlich auf einer Reise mal gemacht. Da habe ich gedacht, oh Gott, wir waren da, damals war mein Mann dabei, da waren wir 8 Wochen unterwegs und ich dachte so, oh Gott, wenn jetzt mein Haarshampoo ausgeht, habe ich ganz viel mitgenommen, völlig falsch eingeschätzt. Und danach habe ich gedacht, nee, das ist mir alles viel zu nervig und habe dann in einem langen Prozess umgestellt auf eine Haarseife. Also das sind dann mittlerweile so kleine Schächtelchen, aber das war eben ein Prozess. Es war eine Entscheidung zu sagen, das ist mir zu kompliziert, das will ich reduzieren. Was gibt's für Möglichkeiten? Da habe ich ganz viel ausprobiert. Das hat teilweise nicht gut funktioniert. Ich habe Rückfälle bekommen tatsächlich, weil wenn ich dann zum Friseur ging und der nahm sein Shampoo, auf einmal wusste ich, das funktionierte nicht. Dann fing ich wieder von vorne an, mich umzugewöhnen. Also das hat lange gedauert tatsächlich. Hat das fast ein Jahr gedauert, bis das so umgestellt war. Und da muss man innerlich so ein Drive haben und zu sagen, aber ich will das. Mhm. Weil das ist danach, ist es deutlich unkomplizierter. Ja. So. Und da sind wir bei diesem einen dieser Kernthemen vom Freiraum, das Dranbleiben. Also vielleicht wie so ein, sich vorzustellen, ich habe da so einen inneren Leitstern, der sagt so, da geht mein Weg lang, also das spüre ich im Herzen und dann aber nicht jedes Mal frustriert sein, wenn das nicht auf Anhieb funktioniert. Ja, also die Haarseife ist jetzt ein gutes Beispiel, weil das hat mich lange beschäftigt tatsächlich. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich diese Seife mit zum Friseur nehme. Das war dann so ein Game Changer. Ja, der dann so, ich dachte, oh Gott, dann wird der, und dann kam wieder diese Muster, ne? Das macht.
Das kann ich nicht machen, ja.
Man nimmt seine Seife nicht mit zum Friseur. Und dann habe ich mich irgendwann getraut und dann darf ich das und so. Und er so, ja, ist kein Problem. Habe ich noch eine neue gekauft, damit er nicht in einer benutzten Seife. Weißt du so, also völlig. Und dann, also nur, dass auch alle, die zuhören, wissen, das ist nicht so ein Zackbumm, sie hat das alles klar. Prozess. Und ja, und dann hat er gesagt, ja, wunderbar, machen wir so. Letztes Mal hat er mich gefragt, wo ich denn meine Seife hätte. Aber jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt ist das völlig okay. Aber es war eben dieser Umgewöhnungsprozess. Und somit ist dann weniger mitgefahren in meinem Auto. Und ich korrigiere das auch immer wieder. Also es ist nicht so, das war einmal fertig. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Die Entscheidung und jetzt ist Freiraum und jetzt ist fertig und jetzt ist gut. Und dann bleibt das so. Und das ist aber auch nicht so. Es veränderte sich. Ich habe mich verändert. Meine Art zu reisen hat sich verändert. Meine Art zu arbeiten hat sich verändert mit dem Auto. Das muss ich auch nochmal sagen. Ich habe beruflich eine Kurskorrektur gemacht. Ich habe die Innenarchitektur an den Nagel gehängt. Also manchmal auf Zuruf mache ich das noch, aber ich hatte früher Bauleitung gemacht. Und du kannst aber nicht im Auto reisen und dann gleichzeitig bei Kunden sein. So, also ich habe dann immer gemerkt, naja, wie geht das denn zusammen, was ich mir da vorstelle? Was muss ich ändern? Und dann hat sich natürlich auch vieles geändert in der Technik. Überleg mal, vor 11 Jahren hatte ich einen kleinen Internetstick mit, frag mich nicht, was da drauf war, ein Megabyte oder drei Gigabyte gab es, glaube ich, noch gar nicht. Und heute ist es Hotspot und überhaupt kein Problem. Also da hat sich auch wahnsinnig viel getan, was mir dann in die Karten gespielt hat.
Ja. Also auch wieder Möglichkeiten, Rahmenbedingungen zusammenbringen und gucken, was will ich eigentlich. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen auf die, die da noch nicht sind. So, auf die, die vielleicht gerade denken, scheiße, ich habe hier keinen Raum, ich habe keine Möglichkeiten, ich bin hier eingeschränkt, ich fühle mich nicht wohl, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du hast ja auf deiner Website sozusagen als erster Einstieg vielleicht in die Arbeit, gibt es das Jammerlappenblatt bei dir? Das finde ich super. Also ich finde da sowieso, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, Angelikas Sprache ist sehr, sehr schön. Also nicht nur, dass sie sich in der allerersten Nacht in die Kutte gekackt hat, sondern sie sagt auch Sätze wie, ja, man muss grottenehrlich sein, um erstmal zu gucken, wo lande ich. Also dieses Jammerlappenblatt, was kann ich damit tun? Jammern, also so richtig, richtig jammern.
Ja, ich finde, das ist der Anfang. Also du hast gerade das grottenehrlich gesagt, wird es übrigens bald geben als Zeichnung.
Ja, perfekt.
Im dritten KDZ. Also grottenehrlich, fangen wir damit an. Grottenehrlich ist, also Ehrlichkeit kennen wir ja alle, ne? Und dann so ehrlich den Dingen auf den Grund gehen. Und wenn man ehrlich den Dingen auf den Grund gegangen ist, darunter ist diese Grotte von grottenehrlich. Also wir müssen tief tauchen und uns eingestehen, dass das jetzt gerade total daneben alles läuft. Und ich finde das Jammerlappenblättchen, das könnt ihr euch downloaden, den Jammerlappen schwingen heißt für mich einfach mal alles raushauen. Dass das da liegt und sagt, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht. Und natürlich ist das nicht, das ist sozusagen der große Haufen, von dem ich weg will. Aber man muss ja auch erstmal wissen, von was man weg will. Ja, und oft finden sich dann dabei, also zumindest in den Coachings ist das so, daraus finden sich die Antworten, wie sich das in eine Veränderung bewegen kann. Deswegen habe ich das da auch zur Verfügung gestellt. Mhm. Genau, also wir müssen irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, da ist so vieles, was mich nervt, dass wir so wütend vielleicht oder so genervt oder so, ich sag's jetzt mal, angepisst sind, dass wir sagen, daraus nehme ich jetzt den Schwung überhaupt erst anzufangen.
Mhm. Und ich glaube, dass dieses Aufschreiben, also darüber zu jammern und zu reden, ist auch super. Ne? Also ich kann mich jetzt auch hinsetzen, bei mir läuft auch nicht so richtig glücklich. Also ich bin schon seit mehreren Jahren nicht mehr so richtig happy hier und irgendwas läuft nicht gut. Aber ich kann darüber ganz viel reden und ganz viel jammern und mit meinem Freund, mit meinem besten Freund, mit allen möglichen Menschen und immer wieder sagen, boah, das ist blöd und das ist blöd und das war ja auch wieder klar. Und dann, ich kann ganz viel reden, aber ich glaube, dieses Schreiben, und das ist natürlich auch mein Thema, dieses Schreiben und dafür Worte finden und das festhalten und dann steht es da, am besten noch wirklich auf Papier. Und ich muss das aufschreiben und dann ist es eine feste Formulierung und dann habe ich es quasi manifestiert. So, ja, das ist alles da. Auf der letzten Seite von dem Jammerlappenblatt gibt es übrigens die Wände. Also da darf ich dann auch sagen, was möchte ich eigentlich? Ich habe es mir angeguckt, das ist wirklich sehr schön. Aber ich glaube, ich kann 4 Seiten lang in Worte fassen, was alles Mist ist. So. Und ich glaube, dieses Festhalten, und das möchte ich auch gerne noch kurz, dass du das einmal erklärst. Das ist ja auch deine Idee in deinem Coaching-Prozess. Also auch bei dir, wenn ich auf der Suche bin nach Freiraum, darf ich reden. Und du bist aber die, die daraus einen Kern, eine Essenz herauszieht und das festhält. Magst du kurz berichten, wie du das anstellst, wenn ich zu dir komme und sage, ich habe jetzt hier genug gejammert. Ich möchte jetzt losgehen, hilf mir.
Also zum ersten Mal darfst du dieses Schreiben ist tatsächlich ein wesentlicher Prozess, dass du es mal siehst, ne? Das hast du schön gesagt, dann kannst du da noch immer drauf gucken. Manchmal kriege ich diese Jammerlappen vor dem Gespräch. Und es ist dann tatsächlich so, dass ich ziehe mit den Menschen zum Start in ein Coaching-Gespräch eine Karte aus diesen beiden Kartensets. Und das ist immer ein ganz guter Einstieg in das Gespräch, weil meine Coaching-Karten sind so, die haben 2 Essenzen. Entweder passen sie wie Arsch auf Eimer, sage ich immer, oder sie sind so eine Hä-Karte. So, hä? Was soll mir das jetzt sagen? In beiden Fällen finden wir einen guten Einstieg. Und dann meandern wir durch dieses Gespräch. Übrigens höre ich ausschließlich zu. Ich habe also mache keinen Zoom-Call und ich zeichne das auch nicht auf. Ich habe einen Kopfhörer auf und jeder hat sein super Setting. Ich habe ein iPad auf dem Schoß. Und ganz oft ist es so, dass dann kommt das nochmal, ich sage, was stört dich? Und dann kommt das auch nochmal in eigenen Worten. Und ich spüre dann, wo so ein Weg geht. Manchmal ist das so ein Glitzern oder ich sage immer im 27. Nebensatz, wo ich sage, lass uns doch nochmal zurückspringen. Und das ist das Gute, dass ich dieses iPad habe. Das hat dann irgendwie ohne Ende Layer auf, ne? Also verschiedene Schichten. Ich kann dann zurückspringen auf ein Layer und sage, du hast aber gerade das und das gesagt. Und ganz oft kommen wir bei ganz anderen Themen entlang. Also das ist nicht so pack, zack, bumm, straight, sondern das ist so ein meandernder Prozess von Zuhören. Und vielleicht musste ich das in meinem Leben auch lernen, dass ich da das Talent habe, eben so die Zwischenräume, die Zwischenzeilen zu haben und dann da zu fragen. Und ich sage immer, ich wage mich auch sinnbildlich auf dünnes Eis und frage dann nach. Und so entwickeln wir so einen Startpunkt, sage ich jetzt mal, oder so ein kleines Bild, was da wachsen darf, aus dem sich in der Regel ein, ich sag mal, ein Wort oder eine Affirmation oder auch ein Thema ergibt, das ich dann anschließend, wenn das Gespräch vorbei ist, in ein Bild zeichne. Also die Essenz aus dem Gespräch fasse ich in ein Kunstwerk, ein Unikat, was ausschließlich für die Person bestimmt ist, wo du das Bild dann hast, drauf guckst und du dann inneren, das lockt dich dann in deine Veränderung, weil du ja den Weg selber gehen musst. Ja, aber wenn ich dann so ein Bild habe, was auch, ich habe gestern noch mit einer Freundin und Kundin gesprochen, die sagte, das wirkt immer noch und das ist 3 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Ich sage, guck doch mal auf deine Zeichnung, da ist doch das und das drin. Also das ist so, eine Kundin hat mal gesagt, das ist so ein bisschen wie, als wenn du einen übergroßen Pullover anziehst, in den du erstmal reinwächst. Okay, wir wollen jetzt nicht alle dick werden, aber ihr wisst, was ich meine. Also vielleicht sollte man dann die Menschen lesen, die es schon gemacht haben. Ja, es ist mein Weg, diesen Freiraum bei Menschen zu locken und auch zu manifestieren im Sinne von, du kannst es dir immer wieder angucken. Weil so ein Bild ja, und jetzt kommt wieder so ein Satz, der so schon tot getrampelt ist, aber ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das wirkt im homöopathischen Vorbeigehen, wenn du es jetzt am Badezimmerspiegel hängen hast oder auf dem Handy-Hintergrund, das wirkt und spricht immer so in so Hintergründen. Ah ja, ne? Und motiviert dich dann vielleicht so einen kleinen Minischritt zu gehen. Denn das muss man ja auch immer sagen, in jedem Veränderungsprozess gehen musst du ihn ja alleine. Also ich kann dann cheerleaden ab und an oder ich kann nochmal mit dir im Gespräch das vertiefen, aber faktisch machen und auch Lösungen finden, auf die ich jetzt gar nicht kommen würde. Deswegen mag ich die Zeichnung so, die sind da sehr groß in ihrer Interpretation. Das musst du. Ja.
Das ist übrigens auch was ihr euch anschauen solltet. Also es ist jetzt auch für mich so ein bisschen schwierig, wenn ihr die Zeichnung und das, was Angelika macht, nicht kennt, ist es vielleicht so ein bisschen schwierig, das jetzt zu verstehen. Aber auch auf dem Blog sind ja immer Zeichnungen von dir dann als Titelbild oder immer, vielleicht nicht, aber in den allermeisten Fällen gibt's irgendwie eine Zeichnung. Du spielst mit den Begriffen, gibst denen dann eine Verbindung zu einem Bild, zu einem Symbol zum Beispiel auch. Ich habe ja auch mal diese schöne Postkarte von dir bekommen. Mein Schutzengel, meinen persönlichen Schutzengel hast du mir geschickt. Also es sind ganz viele so kleine Symbole und so Stupser, die einfach ja auch gut tun und nochmal erinnern, es ist immer Raum da. Also ne, egal wo du jetzt gerade bist, es ist immer Raum da. Und ich liebe es auch sehr, du hast mir auch mal für die Blocknacht diese wunderschöne Karte geschickt. Und da habe ich auch gedacht, ja stimmt, es ist auch da, auch das ist ein Raum, ein Freiraum, wo ich ja immer sage, macht, was ihr wollt, ich bin hier so und nehmt euch das, was ihr braucht an Begleitung, an Impuls, an Stimmung, an Atmosphäre und ihr kreiert aber selbst das, was gerade dran ist. Und ich glaube, diese Freiheit dann auch zu nehmen, sich diesen Freiraum auch zu nehmen, ist auch schon ein erster Schritt, egal wie klein der jetzt eben auch sein mag. Also ich finde diese Idee total gut. Ich wollte noch einmal ganz kurz, kennst du Carsten Fuchs eigentlich? Den Mann, der über Mut für die Zukunft mit dem Zukunftsbild?
Nein.
Nein. Also Carsten Fuchs ist auch Coach und er entwickelt mit Menschen zusammen ihr eigenes Zukunftsbild. Also ist natürlich auch ein festgelegter Prozess. Also du guckst erstmal, ne, was ist schon da, welche Stärken hast du, welche Potenziale sind da und so weiter und wo willst du hin? Und du entwickelst ein attraktives Zukunftsbild in 5, 10, 15 Jahren, wie auch immer. Das entscheidest du selber auch im Laufe dieses Prozesses. Und dieses Zukunftsbild schreibst du, weil er weiß, dass wahrscheinlich die meisten nicht so gut zeichnen können wie du. Also ich habe auch mein Zukunftsbild geschrieben, über, weiß ich gar nicht, 5 oder 6 Seiten oder so etwas. Und auch aber sehr konkret und sehr klar aufgeschrieben, wie es aussieht. So. Also sehr, ich habe nicht irgendwelche großen Begriffe benutzt, keine abstrakten Substantive oder sowas, sondern versucht wirklich einen Tag zu beschreiben, wie er aussieht, in damals, glaube ich, in 10 Jahren oder sowas. Und das ist auch so etwas, das wirkt nach. Also das ist immer da, auch wenn ich es mir nicht in die Wohnung hängen kann. Aber es ist immer da und es ist genau diese Wirkung, glaube ich. Und ich finde es total cool, dass du halt sagst, ich übernehme auch noch diesen Visualisierungsteil, ne, weil wir gestalten ja auch eine Art Veränderung, eine Idee von Veränderung, eine Idee von Gestaltung, eine Idee von Freiraum. Und dann gibt es noch diese Zeichnung von dir. Gab es mal eine, wo dir jemand gesagt hat, dass du liegst daneben?
Es gab eine, wo ich jetzt im Rückblick sagen würde, wo, also ich muss ja da, ich gebe da ja eine Vision rein, sage ich jetzt mal. Also ich habe da schon auch, ich kann da relativ gut so ein Entwicklungspotenzial sehen. Und das war eine Person, die wollte aber eigentlich gar nicht so die Entwicklung da gehen, oder so war jetzt mein Eindruck. Und dann war das Bild nicht passend. Weil das muss man auch wissen, die Bilder, die ich da male und die Kunst, die ich da mache, das sind keine Graphic Recordings, sondern das sind Bilder, die sind auch alle sehr unterschiedlich, weil ich mich da auf die Person einlasse und das ist übrigens auch mein Freiraum. Das ist mein Freiraum, dass ich das, ich bin super Perfektionistin und ich gebe kein Bild raus, bevor ich da nicht selber sage, so, das ist super. Und das ist kein Diskussionsbild. Das ist keine Illustration, an der jetzt rumdiskutiert wird, ob das jetzt noch blauer oder grüner wird, sondern das ist das Einlassen, vielleicht auch der Mut zu sagen, und wenn ich mit Angelika arbeite, dann lasse ich mich darauf ein, dass sie mir ihre Sicht und also die Zusammenfassung schenkt. Und das kann ich. Das ist auch ein langer Prozess zu mir selbst, dass das meine Kunst ist, dass ich das kann im Rahmen dieser Möglichkeiten, die mir eine Person im Gespräch schenkt. Sind wir übrigens wieder bei Innenarchitektur, das ist das Gleiche so. Da mache ich kein Haus auf den Acker, sondern da baue ich im Rahmen der Möglichkeiten. Und das ist etwas, was ich immer geliebt habe und das tue ich jetzt. Also und das ist mein, da geht meine Seele auf. Also ihr kriegt dann auch meine Seele, weil ich da einfach mich komplett mit dieser Person verbinde und so lange daran durch die Gegend laufe und Gedanken sortiere, bis das so ist, dass ich das auch geben kann und dann. Genau, es gab eine Person, wo ich im Rückblick weiß, es war zu weitgehend, weil sie gar nicht gehen wollte. Und das ist dann auch in Ordnung. Es ist, glaube ich, generell wichtig, in so einem Prozess zu sagen, und damit kann ich gehen, weil du ja eben sagtest, ich kenne auch ein Beispiel, wo jemand das aufschreibt oder du dein Zukunfts-Ich geschrieben hat. Also man muss das schon auch wollen. Ne? Nicht alle Menschen können jetzt mit Bildern was anfangen, oder nicht alle Menschen können mit meinen Bildern was anfangen. Gibt's ja noch mehr Menschen mit Coaching-Angeboten da draußen. Und da bin ich auch völlig fein mit. Also wer dann zu mir kommt, ist dann auch entschieden, was zu machen und sich daran zu trauen und zu sagen, das mache ich. Ja? Ich gebe dann wirklich all das, was ich auf meinem Prozess gelernt habe. Und das ist ja das Gute am späteren Lebensalter. Lebensherbst, sage ich jetzt mal. Ich habe ja denn doch die eine oder andere Lebenserfahrung eingesammelt, sodass ich das da mit einbringe, einfließen lasse in diesen Coaching-Prozess, der übrigens 2 Stunden dauert, und natürlich auch in diesen bildhaften Prozess. Und es ist wirklich manchmal so, dass ich auf Bilder schaue. Ich hatte ein Beispiel, wo ich auf das Bild geschaut habe und ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Aber ich wusste selber nicht, was es war. Bis ich dann am Abend sehr intuitiv, und da sind wir eigentlich auch bei einem wichtigen Thema, ich verlasse mich auf meine Intuition, dann diese Zeichnung nochmal gezeichnet hatte, aber sie war andersherum. Also ich musste sie nur spiegeln, dann war die Antwort da. Das war, aber da bin ich auch nicht drauf gekommen, wenn du dann zu stark verkopft wirst, geht es nicht. Ne? Also bei mir ist die Kunst oder die Malerei oder die Zeichnung, ich mache das ja digital, ist eine Ebene, die noch intuitiver wirkt als mein Schreiben. Und das ist auch schon oft intuitiv, weil ich sehr intuitiv schreibe und Worte aus mir fließen lasse, immer schon viel geschrieben habe in meinem Leben. Aber die Bilder können, sie sind manchmal schneller. Guck die dann an und denk, hä, wo kommt das denn jetzt her? Was habe ich? Dem vertraue ich immer mehr. Das sind wir auch schon nochmal bei dem Thema Spiritualität.
Ja, und Intuition, auch schön, dass du das sagst. Also das ist ja auch was, worauf man sich einlassen muss. Wir haben ja oft diesen Impuls, ja, ich muss das erst alles durchdenken und ich muss erst eine Pro- und Kontraliste machen und Veränderung geht nur, wenn ich auch wirklich, ne, bis ins Kleinste alles überdacht und bewegt und gewälzt habe und so weiter. Aber ich glaube auch, dass die Aktion letzten Endes gar nicht so sehr aus dem Kopf herauskommt, sondern der Bauch da definitiv zumindest immer beteiligt ist, wenn er nicht sogar federführend ist. Die Parallele zu dem Zukunftsbild, nur um das nochmal ganz kurz zu sagen, das ist übrigens Folge 6, wenn ihr reinhören wollt, die war sehr am Anfang noch 2022. Die Parallele zu dem Zukunftsbild ist, dass Carsten auch sagt, du schreibst das Zukunftsbild als Vision und du musst nicht wissen, wie du da hinkommst, sondern du zeichnest die Vision und dann passiert etwas, weil du eine andere Idee hast von dir selbst und auch von dem, was passieren könnte, weil du nämlich eben nicht mehr in den engen Wänden denkst, sondern in diesem Zukunftsbild. Genau. Jetzt hast du Intuition gesagt, du hast das Schreiben nochmal aufgegriffen. Ich würde so gerne noch kurz über dein Buch sprechen, weil ich ja auch für Geschichten hier bin. Deine Geschichte haben wir so in Teilen gehört und auch deine Mission und was dir so wichtig ist an diesem Thema Freiraum. Du hast ja zwei Bücher geschrieben, also über dieses, über die, das, die Comic-Biografie haben wir schon gesprochen. Mein Haus am See hat Räder. Die ist ja schon, oh, jetzt musst du mir helfen, 2017 oder 18 oder sowas, ne?
Die ist, ja, 2017 erschienen. Muss selber gerade überlegen. Ja, die hat jetzt Geburtstag. Nächsten Sonntag hat die Geburtstag. Wird die 8 Jahre alt schon.
Genau, irgendwann im November. Ich hatte das auch noch irgendwo gelesen. Und dachte,
genau, Mensch, im Kalender habe ich heute noch gesehen. Ja.
Genau. Und dann hast du ja aber, und das war letztes Jahr, oder letztes Jahr ist es fertig geworden. Du hast ja schon länger, glaube ich, dran geschrieben. Du hast die Geschichten... Nein?
Nein, ich habe da nicht. Also ich habe da mit deinen 28 aber Tage plus 1 Content im Februar letzten Jahres, also ich habe am 26. Januar angefangen und am 26. Mai ist das Buch erschienen.
Die Geschichten gab es ja aber schon. Oder Teile, also deine Aufzeichnungen gab es schon.
Also, meine Aufzeichnungen gab es schon.
Ne, genau. Es gibt nämlich die Geschichten aus dem Freiraumbus. Und ihr habt das ja eben vielleicht schon gemerkt. Angelika führt ja Buch über die Nächte. So. Und weiß sehr genau, wie viele Nächte es waren. Genau. Und du hast daraus ein Buch gemacht, die Geschichten aus dem Freiraumbus. Und letztes Jahr im Mai ist es erschienen dann. Ja. Und weil ich ja die Geschichten so gern höre, wie war das Schreiben und welche Rückmeldungen hast du jetzt bekommen zum Thema Freiraum, Freiraumbus, Geschichten und ja, auch einfach Angelika, glaube ich. Ja. Das fände ich spannend.
Also das Schreiben war total intensiv, ne? Also ich habe mich da committed bei deinen 28 Tage plus 1 Content. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeichen ich mir vorgenommen habe. Also die Latte lag ziemlich hoch, aber ich habe tatsächlich jeden Tag geschrieben. 6 Wochen lang und 4 davon war eben bei dir. Es war total gut, dass ich danach mich nach außen geoutet hatte, dass ich das tue, bei dir zu sein. Und ich hatte das Glück natürlich, dass ich dieses Reisetagebuch hatte, oder mittlerweile sind das ja ganz viele Tagebücher, sodass ich immer, also das Buch ist eine Aneinanderreihung von einzelnen, ich sage immer Bernsteinstücken, die ich chronologisch auf den Zeitstrahl meiner Erinnerungen getan habe. Also ich musste da keine Protagonistin durch ein Buch führen. Das ist auch kein Roadmovie, sondern das sind wirklich einzelne Sequenzen, wo ich dann mir ein Thema rausgepickt habe und habe das dann mich da reingezoomt in die Geschichte und habe die dann geschrieben. Deswegen sind die mal kurz und mal lang. Und ich habe dann immer mit Anna auf der Schulter sitzend immer die Frage gestellt, das Wichtige nach vorne und ist das wirklich die Essenz? Ja, weil ich ja dann auch so blumig so Ideen hatte. Und ich habe auch Dinge recycelt, die auf meinem Blog sind, was gar nicht so gut war, also weil ich die auch alle bearbeiten muss. Ich habe das Buch in Präsenz geschrieben und auf dem Blog ist es manchmal auch in der Vergangenheitsform. Aber tatsächlich sind ein paar Gedichte sind reingewandert da rein. Aber so, ich muss es immer eindampfen, weil du willst ja jetzt da nicht so, dass es einen Stil hat. Und das war total intensiv, weil ich sozusagen 10 Jahre, es ging ja um 10 Jahre, das Buch endet mit der 1062. Nacht, 10 Jahre meines Lebens mit innerhalb von 6 Wochen Schreibzeit durchpflügt habe. Vor und zurück, und natürlich brauchte ich erstmal eine Struktur. Das war total intensiv und für mich so ein bisschen auch ein Gamechanger, weil ich dann auf so einer Metaebene mein Leben überflogen habe und die Muster erkannt habe, die sich da wiederholten. Und es ist tatsächlich so, dass das Buch ein Grund ist, warum ich dann in diesem Jahr mich zur Trennung entschieden habe, weil ich die Muster erkennen konnte. Und das ist tatsächlich etwas, was auf meinen Lesereisen, weil das war ja eine Frage eben, also ich habe ganz viele Menschen getroffen, weil ich dann ja auch grottenehrlich bin in so Gesprächen und auch die Konsequenzen aufzeige. Und dann kommen ganz viele Menschen, die sagen, ja, da geht's mir auch so, ohne jetzt ein Auto zu fahren. Also dieses, ich stecke in einer Beziehung, die nicht das ist, was ich will. Ich bin nicht bei dem, was ich eigentlich in meinem Leben machen will. Genau, und von daher war das Buch absolut nochmal eine andere Dimension als das erste Buch für das Erkennen und auch das Erkennen, dass ich Schreiben als Methode super finde. Und ich sage jetzt mal, beim dritten Buch mache ich eine Mischung aus beiden. Das wäre dann sozusagen, vielleicht gibt es ja eine Nachfolge von dem Buch. Mal sehen. Genau. Es ist einfach toll zu schreiben und dann das auch nochmal zu sehen und auch zu sehen, also auch für mich zu sehen, was ich dann selber nochmal extrahieren kann. Ja, also es ist ja das Tolle, wenn du so ein Buch geschrieben hast und du gehst auf eine Lesung, also mache ich das zumindest. Ich lese übrigens immer kreuz und quer in dem Buch, weil die Menschen, die dann da sind, dürfen eine Karte ziehen. Dann ziehen wir eine Karte und dann lese ich die entsprechende Sequenz aus dem Buch und dann extrahiere ich durchaus auch und sage, ah, und dann gibt es noch eine Geschichte, die kann ich euch hier erzählen. Oder ich merke dann auch, wie die Vibrations sind, wie die Resonanz ist von denen, die da sitzen und sage, ich spüre hier gerade so ein Thema. Und dann sitzt da jemand und weint. Und dann merke ich, ah, da ist eine Verbindung entstanden. Ne? Das ist ja unser Thema auch heute. Also es führt in Gesprächsverbindungen. Es ist eigentlich ein Transportmittel, das Buch, in einen Dialog mit Menschen zu kommen.
Ja, und ich glaube, es ist
voranzuschreiten, ne? Vorbild zu sein und zu sagen, ja, guck mal, ich habe es gemacht. Ich habe auch ein Buch geschrieben, ich hab dieses Auto gekauft, ich habe jetzt eine Beziehungskonsequenz gezogen. Und da in diesen Dialog zu kommen und sagen, da ist nicht eine, die sagt jetzt, wie toll das alles sein muss, sondern die macht das auch. Also das ist das, was mir am allerwichtigsten ist, dass ich das auch, walk your talk heißt das so schön, dass ich das auch lebe, was ich verkaufe oder sage.
Ja, genau, da wollte ich eben auch. Also ich glaube, diese Vorbildfunktion und zu zeigen, so kann es gehen. Und das ist ja eben kein, ja, so ein shiny, guck mal, ich zeig dir jetzt, wie es läuft, sondern du bist ja grottenehrlich und erzählst, wie es laufen kann und dass es eben nicht immer glänzend und Jubel ist, sondern dass es immer wieder auch Mut bedeutet, dass es immer wieder auch eine Kraftanstrengung ist und dass es auch immer wieder Reflexion ist und Umdenken und wieder, immer wieder neu auch die Freiräume zu entdecken. Also das finde ich so schön, diese Entwicklung und nochmal zu gucken, was kann ich im Kleinen anfangen, was kann ich tun, wo will ich hin, wie entdecke ich wieder oder überhaupt mehr Freiraum, wie kann ich es in meinem Leben irgendwie unterbringen und vielleicht eben auch, was kann mir dabei helfen? Und ich glaube, was kann mir dabei helfen, ist zum Beispiel so ein Podcast wie dieser oder eben ein Buch wie deins, wo ich schon mal eine Idee bekomme, mitdenken kann, mitfühlen kann, schon mal nochmal schauen kann, was geht da alles noch? Und vielleicht habe ich so weit noch gar nicht gedacht. Also vielen, vielen Dank für dein Wirken. Ich finde, an dieser Stelle können wir enden und wir sind auch schon deutlich über der Zeit. Ich habe mir das schon gedacht, dass ich hier heute völlig überziehe, egal. Ich versuche es mal mit einer Abmoderation. Also, wenn du mehr von Angelika wissen möchtest, wenn du die Bilder sehen möchtest, auf jeden Fall auf ihrer Website vorbeischauen, im Blog schon mal reinlesen. Wenn du magst, bestell dir eins ihrer Bücher oder beide. wenn du Freiraum suchst und jetzt denkst, okay, vielleicht brauche ich auch ein bisschen einen Stupser oder eine Idee oder mehr, ja, eine Anregung, wo kriege ich selber Gestaltungsspielraum auch wieder her, dann kannst du definitiv mit Angelika Kontakt aufnehmen, dich mit ihr verbinden. Ich kann das nur empfehlen. Ich packe dir alles in die Shownotes, was du finden solltest. Verbinde dich natürlich auch gerne mit mir, verbinde dich mit diesem Podcast, sag's gerne weiter, wenn du hier was Interessantes gefunden hast, empfehl das Ding weiter, weil das auf jeden Fall auch wieder mehr Menschen mit jemandem, mit etwas, mit der Welt verbinden kann. Lass gerne ein paar Sterne da, abonniert das Dingen, da sehe ich dann nämlich an den Statistiken, dass hier was vorwärts geht und dass ihr das gerne hört. Und wenn du magst, schreib mir eine E-Mail, schreib mir gerne Feedback. Ich freue mich über alles, was da kommen mag. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Hören. Bis zur nächsten Folge. Natürlich hat Angelika hier die letzten Worte und kann euch noch einen Stups in Richtung Freiraum mitgeben. Danke, dass du da warst.
Danke, liebe Anna, dass ich den Raum hier bekommen habe. Und an alle, die hier zuhören, ich glaube, das Wichtigste ist, sei grottenehrlich mit dir und fang an, dich in deinen Freiraum zu entwickeln.